Hallo, hier ist die Hanna, die die Episoden bearbeitet und die Shownotes überprüft. Und dabei habe ich gelernt, dass ich in der Episode Quatsch erzählt habe, was die Zutrittsregelung für Assistenzhunde in Deutschland betrifft. Da gibt es nämlich seit dem 1. Juli 2021 eine neue Regelung des Paragraphen 12e im Behindertengleichstellungsgesetz. Danach sind alle BetreiberInnen einer typischerweise für den allgemeinen Publikumsverkehr öffentlich zugänglichen Anlage oder Einrichtung verpflichtet, Menschen mit Behinderungen, die auf einen Assistenzhund angewiesen sind, den Zutritt nicht wegen der Begleitung durch einen Hund zu verweigern. Hierunter fallen unter anderem Arztpraxen, Freizeiteinrichtungen, Friseursalons sowie Einrichtungen des Einzelhandels und der Gastronomie. Danach gilt eine Einschränkung der Duldungspflicht nur dann, wenn der Zutritt mit Assistenzhund eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung für die BetreiberInnen darstellen würde. Für den Fall, dass BetreiberInnen dieser Verpflichtung nicht nachkommen, besteht für Betroffene die Möglichkeit, sich an die auf der Grundlage des § 16 des BGG eingerichtete Schlichtungsstelle beim Bundesbehindertenbeauftragten zu wenden und ein kostenloses außergerichtliches Schlichtungsverfahren in die Wege zu leiten. Die Informationen dazu tue ich euch in die Shownotes, da könnt ihr euch weitergehend informieren. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich da Quatsch erzählt habe. Ich habe mich einfach nicht aktuell informiert. Nun geht's aber weiter mit der Episode, in der ansonsten, glaube ich, kein Quatsch erzählt wurde. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Anna. Heute zum Thema Assistenzhunde. In Klammern für Menschen mit Diss. Vielleicht möchtet ihr damit anfangen, uns zu erzählen, was ihr für einen Hund habt, also welche Rasse das ist, wie alt ist euer Hund?
Ja, also wir haben einen Signalhund, also eben er ist speziell ausgebildet für uns, also für Symptome einer PTBS eigentlich. Also es gibt ja da nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt quasi bei den Signalhunden Diabetiker-Warnhunde oder Epilepsie-Warnhunde oder eben auch PTBS-Assistenzhunde und in diese Kategorie fällt er sozusagen. Und er ist 4 Jahre alt. Wir haben ihn bekommen 2018 als Welpen und wir haben ihn sozusagen selbst ausgebildet. Es gibt ja hier unterschiedliche Möglichkeiten der Ausbildung. Man kann fremd ausgebildete Assistenzhunde kaufen, wenn sie schon fix und fertig selbst ausgebildet sind. Und ja, man kann den Hund selber ausbilden mit Unterstützung von Trainern. Das haben wir gemacht.
Und hier
Genau.
heißt in eurem Fall Österreich, ne?
Ja, genau.
Ja. Und wie ist das so reguliert? Also, oder wie, also sind die Trainer, die man für die Ausbildung hat, sind die auch so reguliert wie das Assistenzhundhaben an sich?
Ja, es gibt natürlich für die Grundausbildung kommen ganz gewöhnliche HundetrainerInnen in Frage. Und dann für die Spezialaufgaben eines Assistenzhundes bekommt man dann Unterstützung von einem Assistenzhundetrainer. Und wir hatten eben für die erste Zeit, wo es einfach darum ging, dass der Hund mal die ganzen Grundsignale lernt und so diesen Grundgehorsam, hatten wir normale Hundetrainer sozusagen. Und für die spezielle Phase dann Assistenzhundetrainer. Genau.
Und es bedeutet aber, dass diese normalen Hundetrainer jetzt nicht so viel Ahnung von PTBS hatten, oder? Wie war
Ja, das
das bei euch?
stimmt.
Oder war das nicht total belastend dann?
Doch, naja, gut, wenn es, also man muss ja schon mit dem Anliegen zum Training kommen, als Assistenznehmer quasi, dass dieser Hund einmal ein PTBS-Assistenzhund werden soll. Das heißt, die wussten ja schon in geringem Ausmaß Bescheid. Aber ja,
Aber so eine spezielle Professionalität im Umgang mit euch war jetzt nicht zu erwarten.
Nein, überhaupt nicht.
Oh Gott.
Nein. Oh. Genau, und natürlich ist nochmal das Thema, das ist natürlich noch weniger besprechbar gewesen, ist ja eigentlich klar. Hätten wir auch nicht gewollt.
Ja, okay. Und wie seid ihr dann so durch die Ausbildung gegangen? Ist das so, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr geht da hin und habt die krassen Symptome und seid eigentlich voll am Kompensieren und irgendwie reißt euch voll zusammen und kriegt alles hin und wenn ihr nach Hause kommt, fallt ihr auseinander oder wie?
Genau, oh, ne? So ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Oh. Ja, also wir hatten schon, was die Ausbildung betrifft, also wir waren sehr, sehr motiviert und wir wollten einfach, es ist unser erster Hund und es war uns ein sehr, sehr großes Anliegen, dass das einfach gut funktioniert und dass wir sind sehr perfektionistisch und wir waren auch von Anfang an sehr, sehr konsequent. Mhm. Und dieser Anspruch an uns selbst hat uns irgendwie auch sehr strukturiert in der Arbeit mit unserem Hund im Training. Mhm. Ja, und ansonsten in den Trainingssituationen selber mit den Hundetrainern haben wir halt einfach versucht, die Komplexität unseres Seins irgendwie zu reduzieren, ja. Wisst ihr, wie wir das meinen?
Das heißt, ihr habt den Bauch eingezogen?
Ja, genau, genau.
Oh je, okay.
Ja, und es ist natürlich in der Selbstausbildung, also wenn man den Hund als Welpen bekommt und selber mit Trainern ausbildet, ist es natürlich so, dass man immer in einer Doppelrolle ist. Also einerseits ist man selber ja der Trainer für den eigenen Hund und andererseits aber auch der die Hilfe des Hundes braucht. Mhm. Und wir fanden das zum Teil relativ schwierig, dieses Spannungsfeld hinzubekommen. Mhm. Weil die eine Seite, also die Seite des Trainers, erfordert ja sehr viel Kompetenz und Funktionalität, die dann aber vielleicht in anderen Situationen gar nicht vorhanden ist, zum Beispiel.
Mhm. Habt ihr bei euch festgestellt, dass diese Notwendigkeit, diese Kompetenzen abzurufen oder eben zu haben, dass die auch, dass sie Auswirkungen hatten, also dass sich bei euch was verändert hat, dadurch, dass ihr diese Kompetenz als TrainerIn entwickelt?
Also ich denke mal, wir haben im Zuge der ganzen Ausbildung immer mehr, und das merken wir auch jetzt noch, ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wie es uns eigentlich gerade geht. Also unser Hund ist zum Beispiel, also wir wissen, wir müssen sicher und klar sein, damit auch ein Training mit ihm funktionieren kann. Mhm. Wir können nicht einfach drauf lostrainieren und einfach, also wir müssen schon sehr, sehr genau wissen, wohin wir wollen und so wie es, also unsere Stimmungen oder unsere Verfassung, unser Hund reagiert da sehr, sehr empfänglich für unsere Verfassung. Das heißt, wir müssen auch trotzdem im Training immer aufpassen, wenn wir es aufbauen wollen, das neue Verhalten. Also im Trainingsaufbau von gewissen Signalen müssen wir schauen, dass wir nicht selber labil sind.
Mhm. Ja, das kenne ich. Das war bei uns auch so. Und ich hatte damals das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir genau wissen müssen, was wir wollen, nicht nur wissen müssen, was wollen wir für den Hund oder von dem Hund, sondern auch so, warum wollen wir das eigentlich? Also das war irgendwie bei uns genau wichtig und ich habe gemerkt, dass wir das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht hatten. Also dass das gar keine Kompetenz war und dass das aber auch gar nicht so von uns, es war immer was von uns vorausgesetzt wurde. Mhm. So, ne? Nach dem Motto, du musst doch wissen, was du willst. Und wir damals vor inzwischen 10 Jahren irgendwie, habe ich Bedarfe, habe ich Bedürfnisse? Passiert mit mir irgendwas? Ist mit mir irgendwas? Hä? Ich weiß nicht. Und wir hatten ja auch unsere Hündin ist auch sehr reizoffen. Das ist ein Border Collie Mischling. Also, ne, wenn man nach empfänglicher Hund sucht, dann ist es vermutlich diese Rasse.
Ja.
Und da kam das auch so zustande. Das finde ich interessant.
Ja, genau, das war für uns auch sehr, sehr interessant, das an uns festzustellen.
Und habt ihr das dann ausschließlich an dem Training weitergeübt oder war das sowas, was ihr dann auch über die Trainingssituationen hinaus beibehalten habt?
Naja, dadurch, dass wir eigentlich 24/7 mit unserem Hund zusammen sind, ist das etwas, was wir in der Zwischenzeit ständig irgendwo am Schirm haben, auf irgendeine Art.
Mhm. Also was ihr immer übt, ne?
Ja, genau, oder wo wir gezwungenermaßen eigentlich. Also wir merken in der Zwischenzeit auch, wenn wir ohne unseren Hund unterwegs sind, dass wir dann viel mehr wieder zum Dissoziieren neigen oder dass es sehr unwirklich alles ist und so dieses Depersonalisations- und Derealisationserleben viel, viel stärker ist. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann sind wir sehr, ich glaube, notwendigerweise auch für ihn sehr, sehr klar. Mhm. Also wir müssen ja zum Beispiel auch schauen, wenn wir mit ihm in der Bahn sind und er hat seine Assistenzhunde-Kenndecke oben, dann soll er nicht angesprochen werden. Er soll auch nicht angestarrt werden oder irgendwie angegriffen werden, schon gar nicht. Mhm. Und dann müssen wir auch für ihn immer so ein Schutz sein. Mhm. Also wir sind es für uns selber, indem wir es für ihn sind.
Ja.
Und erst über ihn merken wir auch unser Distanzbedürfnis oder unsere Individualdistanz, die wir eigentlich brauchen, um uns wohlzufühlen. Mhm. Und wenn wir ohne ihn sind, sind wir da viel, sind unsere Grenzen, ja, fühlen sich irgendwie weniger sicher an oder.
Ja, und ihr habt auch irgendwie weniger Anlass, ne? Also das ist bei uns, wenn wir ohne unsere Hündin unterwegs sind, so jetzt über die ganze Zeit, die wir sie hatten, haben wir das nicht mehr so, dass wir dann mehr dissoziieren. Also das hat sich so stabilisiert, dass wir den Hund nicht mehr dazu brauchen, um orientiert zu sein. Aber wir merken halt voll, wenn wir mit ihr nicht unterwegs sind, dass es so ein bisschen so ist wie, ja nicht egal, aber schon egal. Also,
ja, genau, ne? Ja, das haben wir auch. Ja, das ist total heftig.
Dass
ja,
es total schwer ist, aufrechtzuerhalten, für mich einzutreten, weil es hängt ja niemand weiter mit dran. So. Also ja, es genau. Ist so, als wenn der Hund den Grund liefert, mich um mich zu kümmern. Und
genau, obwohl die Bedürfnislagen ja im einen und im anderen Fall dieselben eigentlich wären.
Ja, aber genau. Es ist, das ist vielleicht auch irgendwie was wir noch ein bisschen üben müssen. Oder vielleicht ist es auch irgendwie normal, dass man, dass man für sich selbst immer, dass man mit sich selbst vielleicht immer ein bisschen laxer umgeht, als wenn man, gerade ein Hund ist ja irgendwie auch von einem abhängig, also nicht nur irgendwie, sondern total. Ja. Das war was uns am Anfang der Assistenzhundeausbildung richtig in eine Krise gestürzt hat. Und als wir dann so aus politischen Gründen vegan wurden und dann noch so Tierbefreiungsgedanken dazu hatten, war es erstmal so, oh Gott, dieses Tier hatte nie eine andere Wahl, als mein Instrument zu sein. So, diesen Gedanken hatten wir irgendwie ganz stark. Und auch so ein Flash, oh Scheiße, sie braucht uns total. Es ist überhaupt nicht verhandelbar, dass sich irgendjemand anders kümmert oder irgendjemand Verantwortung, also jemand anders Verantwortung übernimmt, sondern wir sind verantwortlich. Und zwar von Anfang bis, also von jetzt bis das nicht mehr der Fall ist, bis sie tot ist.
Ja.
Hattet ihr sowas auch? Also so ein, oh Gott, ich bin verantwortlich Moment?
Nein, also das, also nicht, dass es uns in irgendeiner Form beschwert hätte, sondern für uns ist diese Verantwortung für ihn etwas, das uns total aufrecht hält.
Ja, war schön.
Also wir sind auch wirklich sehr, wahrscheinlich in den Augen anderer, vermutlich sind wir übertriebene Hundemenschen. Also es ist wirklich so, dass unser Hund bei uns an erster Stelle steht und wir wollen einfach, dass es ihm gut geht. Wir befassen uns sehr, sehr intensiv mit ihm und wir angefangen bei der Ernährung, über die Auslastung, Spaziergänge, Ruhe. Wenn wir auch merken, heute ist ihm irgendein Treffen zu viel, dass wir zum Beispiel mit ihm gemeinsam planen, dann sagen wir es auch ab, also auch wenn es uns nicht zu viel wäre. Wobei wir auch drauf gekommen sind, dass wir sehr, sehr viel irgendwie auch auf ihn projizieren manchmal. Also eigentlich ist uns schon etwas extrem zu viel. Und wir haben dann aber das Gefühl, ihm ist jetzt alles schon zu viel.
Ja,
also das haben wir auch sehr stark. Aber so zu dieser Frage, die ihr gestellt habt, nein, die Verantwortung, die macht uns eigentlich irrsinnig viel Spaß. Und die hält uns in Situationen aufrecht, in denen wir früher, glaube ich, ja komplett zusammengebrochen wären, zum Teil wahrscheinlich. Mhm. Also das trägt uns sehr. Ja.
Und war das während der Ausbildung auch so? Also als ihr noch bei den normalen HundetrainerInnen wart, war das dann auch so ein Aspekt, der euch dadurch geholfen hat?
Ja, eigentlich seit wir ihn haben, also schon dieses, das hat eigentlich damit begonnen, mit dem Tag, als er in unser Leben kam.
Okay.
So, da war klar, okay, für dieses Wesen, egal ob er unser Assistenzhund wird oder nicht, das wussten wir auch noch nicht, ob das gut gehen wird, für den werden wir sorgen und alles tun, was uns möglich ist. Also das ist schon der Anspruch an uns, dass er nicht einfach ein Wesen ist, das so im Alltag einfach so mitläuft, sondern er ist tatsächlich ein großer Bezugspunkt und auch ein Mittelpunkt für uns.
Mhm. Und wann kam die Entscheidung, dass es ein Assistenzhund wird? Ist das, ich versuche gerade mir vorzustellen, wie dieser Prozess dann war. Also ihr habt gerade gesagt, dass es noch nicht so klar war zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Wie kam das? Wie hat sich herausgestellt, dass ja, dieser Hund soll mein Assistenzhund werden, mein Signalhund? Gab es so eine Phase von, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, müssen die Hunde dafür eine Eignungsprüfung ablegen oder ist dann die Ausbildung quasi die Eignungsprüfung?
Ja, genau. Also es ist so, es war uns eigentlich, wir hatten da vor dem Zeitpunkt, also ungefähr 2018, eine ziemliche Krise und dachten uns, okay, wir müssen etwas in unserem Leben ändern. Und dann kam mal so grundsätzlich die Idee, dass wir einen Hund in unser Leben holen könnten. Und aufgrund unserer Situation, und wir hatten auch eine Freundin, die haben wir jetzt immer noch, die hatte schon einen Assistenzhund und wir waren mit ihr im Kontakt und dachten dann, okay, das könnte eigentlich auch was für uns sein. Und wenn man dann einen Welpen holt und auch entsprechend schaut, welche Rasse würde sich potenziell eignen für eine solche Aufgabe, wie sind die vom Wesen her und so weiter. Und dann war einfach bis zum 18. Lebensmonat unseres Hundes war es einfach ja eine gewisse Unsicherheit, weil man konnte erst dann die Prüfung absolvieren, man konnte erst dann schauen, ob er überhaupt gesundheitlich und vom Wesen her geeignet ist, weil da gibt es eben, wie ihr sagtet oder wie ihr uns fragtet, diesen Test, auch diese große Gesundenuntersuchung. Und wenn da gewisse Dinge nicht passen, zum Beispiel wenn der Hund ein schweres Hüftleiden hat, dann kann er gar nicht zur Prüfung zugelassen werden. Und es war natürlich ein gewisses Risiko und trotzdem mussten wir den Weg dorthin so bestreiten bis zur Prüfung, dass wir ihn so begleitet und ausgebildet haben, dass er eben sich von den Aufgaben her zumindest als Assistenzhund eignen kann.
Mhm.
Und das war natürlich eine ziemlich lange eine große Verunsicherung.
Ja, ja.
Bis zuletzt eigentlich, also bis zur Prüfung.
Aber es sagt auch viel über eure Motivation aus, ne? Vielleicht auch über euren Leidensdruck, wenn man sagt, okay, es kann sein, dass wir jetzt ganz viel Arbeit reinstecken und ja auch Geld. Denke mal, die Selbstausbildung kostet bei euch Geld. Und dass man dann trotzdem sagt, okay, aber wir gehen den Weg jetzt und lassen uns vielleicht überraschen, weil vom Züchter habt ihr den Hund auch nicht geholt, ne? Weil da
Doch, den haben wir, also so haben wir ihn schon vorausgewählt, dass wir wussten, okay, es ist eine seriöse Zucht, okay. Der Züchter hat Ahnung, die Elterntiere sind soweit in Hinblick auf ihren Charakter und in Hinblick auf ihre gesundheitliche Verfassung in einer guten Verfassung eben, das wussten wir, okay. Aber man weiß ja trotzdem nicht, es ist ja trotzdem, keine Ahnung, vielleicht ist das der einzige Welpe, der taub ist oder der einzige Welpe, der dann plötzlich blind wird oder man weiß es ja nicht.
Ja.
Oder der völlig aggressiv ist, weil er irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
Ja.
Das wussten wir nicht und es war auch unser erster Hund und deswegen war es irgendwie, das war mit sehr vielen Unsicherheiten begleitet eigentlich.
Ja, ohne Probedurchlauf.
Das, ja, genau.
Das war bei uns ein bisschen anders, aber ich glaube, wenn das bei uns so reguliert wäre, also zu der Zeit war das gar nicht reguliert, glaube ich. Also wir haben ja auch eine Selbstausbildung gemacht, aber auch eher über eine Begleithundeausbildung und da drauf dann noch eben das spezielle Training mit einem Trainer, der sich auskannte, so obendrauf. Ja. Und das ist ja gar nicht so reguliert wie bei euch. Es hat ja gar nichts mit staatlicher Anerkennung zu tun. Aber uns war das alles, sie ist eine Mischlingshündin aus dem Tierschutz, also aus einer nicht überschaubaren Situation. Wie geht es den Elterntieren? Wie ist der gesundheitliche Background? Gar nicht. Und das war auch nicht klar, dass sie ein Assistenzhund wird. Es war klar, dass sie uns den Alltag strukturieren wird auf jeden Fall und dass das eine große genau. Hilfe wird und dass wir so zu Kompetenzen kommen werden, die uns auch im Hinblick auf die PTBS helfen.
Ja.
Aber wir hatten da gar nicht diesen, also ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor und sehr viel, mit sehr viel Druck verbunden. Unsere Hündin hat die Signale, die sie gegeben hat, um und auf unsere Anfälle hinzuweisen, die habe ich gar nicht erst verstanden. Aber sie hat sie gegeben. Und alles, was ich dann machen musste, war dafür zu sorgen, ihr zu vermitteln, okay, das Verhalten, das du jetzt zeigst, zeigst du aus dem richtigen Grund, aber auf die falsche Art. Ich brauche das, damit ich dich zuverlässig verstehe, brauche ich das auf eine andere Art. Also ich musste eigentlich nur ein Verhalten, das sie gezeigt hat, von sich aus etwas umlenken. Und das war eigentlich mehr eine Kommunikationsaufgabe. Also im Grunde war unsere Assistenzhunde-Selbstausbildung eigentlich mehr ein intensives Training daran, dass wir einander verstehen. Und das, ne, dass der Hund, also der Hund hat mich auch geblockt, aber dadurch, dass es, also sich neben mich gestellt, um Abstand herzustellen, aber dadurch, dass sie so klein ist, funktioniert das gar nicht so gut. So, ne? Und ist vielleicht in manchen Situationen sogar ängstigend für sie. Und all diese klassischen Aufgaben eines Assistenzhundes mussten wir auf uns ummodellieren und hatten dadurch halt keine Sicherheit von außen. Es gab keinen Katalog von Dingen, die der Hund unbedingt kennen muss, zumindest nicht nach der Begleithundeprüfung. Da war sehr viel Freiflug, aber und dadurch wenig Halt und Struktur. Und ich musste mich sehr einlassen auf den Trainer. Aber ich glaube, das war für uns dann besser als den Druck. Als dieses, okay, wir machen jetzt 18 Monate Training und hoffen, dass das irgendwie alles gut geht. Das finde ich schon beachtlich, dass ihr das hingekriegt habt.
Ja, rückblickend würden wir es auch beachtlich finden. Ja, es war doch schwierig, ja. Ja, schon.
Mögt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, welche Inhalte ihr so in der Zeit hattet? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, so zu sammeln, welche Aufgaben der Hund hat. Vielleicht könnt ihr ja mit den Kommandos, die ihr zuerst beigebracht habt und die danach kamen und wofür das gut ist, dass der Hund das kann, da ein bisschen erzählen.
Ja, also wir haben natürlich dem Alter entsprechend zunächst mit sehr leichten Dingen begonnen, wie zum Beispiel mit dem, was ihr auch schon erwähnt habt, mit dem Blocken. Also unser Hund kann sich auf Signal zum Beispiel in einer Menschenmenge oder im Supermarkt oder wo auch immer hinter uns stellen und dadurch den Abstand zum nächsten Menschen vergrößern. Und so können wir auch wirklich länger herumspazieren, also dass er wirklich einfach hinter uns hergeht, sozusagen. Was kann er noch? Wir haben ihm beigebracht, dass er uns eine Notfalltasche bringen kann. Das ist eine spezielle Tasche, da ist ein Öl drinnen, da sind Notfallmedikamente drinnen, da ist auch so Skills einfach, ja. Das kann er uns bringen, ganz egal, wo das ist. Also er weiß, das ist diese eine Tasche und wenn sie nicht auf dem Platz ist, wo sie immer ist, dann sucht er sie in der ganzen Wohnung. Und er kann uns auf Signal an einen Rand bringen. Also Beispiel, wir sind irgendwo in der Stadt unterwegs und es geht uns schlecht und wir geben ihm das Signal Rand. Dann zieht er uns richtig hinter sich her, also er geht voll auf Zug und bringt uns irgendwo an eine Ecke oder an den Rand von etwas oder so, in so eine sichere Gegend.
Also
das haben wir ihm beigebracht.
Ein Rand von einer Straße oder den Rand von einer Menschenmenge oder?
Ja, genau. Meistens sind so Bänke oder ganz oft zieht er uns an Hauswände zum Beispiel oder zu Eingangstüren, wo man sich auch ein bisschen so absetzen kann. Genau, das kann er. Und was natürlich für uns ganz wichtig ist, das ist die Anzeige. Also wir haben das mit ihm trainiert über unseren Geruch. Kann er uns anzeigen, wenn es bei uns kritisch wird. Und das macht er sehr, sehr zuverlässig. Also wir haben jetzt unlängst wieder einmal eine alte Speichelprobe aus dem Gefrierfach geholt und auftauen lassen und sind mit der durch die Wohnung spaziert. Und plötzlich ist er von seinem Platz aufgesprungen und hat angezeigt.
Okay, und was zeigt er dann an, euren Stress, euer Stresslevel? Oder?
Ja, also wir haben Genau, so genau können wir es zum Teil nicht sagen, weil wir selber nicht gut definieren konnten während dieses Trainings oder dieser Ausbildung, wann sind wir eigentlich in Stress. Also wir haben alle Speichelproben abgenommen, wo wir irgendwie gemerkt haben, wir bekommen Angst oder es kündigt sich ein Wechsel an. Also wir sind irgendwie emotionalisiert, auf welche Art und Weise auch immer. So haben wir begonnen, quasi diese Speichelproben zu entnehmen. Und genau, natürlich oft, wenn der Stresspegel relativ hoch ist, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit für Wechsel erhöht. Und das kann er anzeigen.
Na.
Im Vorfeld schon. Und es ist wirklich also sehr, sehr zuverlässig. Uns fällt das immer wieder auf. Wir sind erstaunt, wie schnell er da ist. Und noch zum Teil, bevor wir es merken, steht er da schon da. Und wir haben ihm gelernt, dass wenn er das riecht, dass er dann mit seinem Fang unsere Hand nimmt. Und so zeigt er uns an, hey, jetzt müsst ihr aufpassen.
Ja. Nagnag leckt uns dann immer ab. Also die kommt auch und leckt die Hand ab.
Ja.
Ich finde das interessant, dass das so ein wiederkehrendes Muster ist, dass das irgendwie bei vielen Hund-Mensch-Partnern, also so Partnerschaften so ist, dass der Hund auf jeden Fall merkt, es ist was in der Luft. Und es ist was in der Luft, was deine Aufmerksamkeit erfordert. Wenn ihr das so strukturiert habt, stelle ich mir vor, dass das bei euch dann ähnlich läuft wie bei uns, wenn Nagnag einen Anfall anzeigt. Das macht sie nie 2 Sekunden, bevor ich umfalle, sondern schon so, naja, keine Ahnung, wie weit vorher, auf jeden Fall so weit vorher noch, dass ich mich auf jeden Fall hinsetzen kann und dafür sorgen kann, dass ich runterkomme.
Ja, genau.
Und gucken kann, dass ich die Reizeinfuhr so ein Stück weit eingrenze und mich entspanne. Wie ist das in euren, also wie ist das bei euch? Ist das auch mit ein bisschen Abstand und dann könnt ihr euch um euch kümmern? Oder habt ihr dann noch so Kommandos eingeübt, dass der Hund euch dann in der Situation nicht braucht, sodass ihr euch dann ganz um euch kümmern könnt?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt die Situation, da zeigt das eben rechtzeitig an und wir, also was uns wirklich oft schwerfällt, weil wir sehr oft so sind, dass wir über unsere eigenen Empfindungen einfach sehr leicht hinweggehen. Das heißt, wir haben das sehr oft gehabt oder mussten das eigentlich auch lernen, eigentlich absurd irgendwie, dass wenn er angezeigt hat, dass wir dann auch entsprechend was für uns tun. Also sehr, sehr lange war es so, er zeigte an und wir haben ihn dafür belohnt und ja, super machst du das und so weiter. Und es ist aber nichts passiert auf unserer Seite, sondern wir haben dann gesagt, okay, fertig, du kannst wieder auf deinen Platz gehen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns sehr, sehr schwer gefallen ist und auch nach wie vor schwer fällt, dass wir das tatsächlich zum Anlass nehmen und gut für uns sorgen zum Beispiel.
Okay, das heißt.
Also das mussten wir auch uns eigentlich auf irgendeine Art trainieren. Wir mussten uns so die Frage stellen, ja, was passiert dann eigentlich für uns danach?
Ja.
Das ist doch schlimm, oder?
Ja.
Irgendwie.
Naja, es zeigt halt darauf, dass dass das für euch kein Automatismus ist. Oder
ja, überhaupt nicht, sondern wir haben das wirklich so verhandelt teilweise. Ja, danke fürs Anzeigen, hast du super gemacht, fertig. Dein Job ist getan.
Danke für die Information.
Ja, genau. Und dann hatten wir ganz oft die Situation, dass er dann lange da stand. Dann haben wir gesagt, geh auf deinen Platz, es passt alles, danke, dass du angezeigt hast. Er kam wieder, also er war sehr, sehr hartnäckig.
Ja.
Und dann haben wir uns überlegt, okay, was tun wir hier eigentlich? Also was bedeutet denn das für uns? Und wir müssen uns da tatsächlich dran erinnern.
Das heißt, das ist jetzt auch noch in den 4 Jahren, die ihr jetzt zusammenarbeitet, nach wie vor nichts, was euch sofort einfällt?
Nein, leider überhaupt nicht. Leider nicht.
Das ist traurig.
Das ist eigentlich traurig. Ja, wir merken es auch gerade. Ja, es ist wirklich traurig. Weil ich glaube, es gäbe ganz, ganz viele Situationen, da müssten wir dann wirklich die Situation verlassen, vermutlich. Also, oder dass wir uns ein Ritual überlegen, okay, er zeigt an und wir tun was. Wir gehen mal weg oder so, wir machen irgendwas anderes.
Ja. Manchmal entsteht sowas auch, weil man nicht genau weiß, was man dann machen soll.
Das ist ja das Problem, ja.
Also bei uns hat das auch erst funktioniert, als wir ein bisschen Therapieerfahrung hatten und Routine darin. Es war dann halt schon bei den Krampfanfällen ist halt irgendwie klar, da weiß ich vor allen Dingen, was ich vermeiden will. Also ich will ja auf jeden Fall vermeiden, dass mich jemand ins Krankenhaus bringt oder so, weil mir das überhaupt nicht hilft. sodass ich, für mich war dann immer klar, das Signal des Hundes zeigt mir auf, okay, es naht ein Krampfanfall. Und das war für mich der Trigger. So, ne, in so, okay, scheiße, ich muss mich jetzt, okay, alles klar, ich muss mich jetzt kümmern, ich muss jetzt auf jeden Fall vermeiden, ins Krankenhaus zu kommen. Ja. Und vermeiden, dass ich Angst deswegen bekomme. Also, ich hatte da so ein bisschen so eine doppelte Aufgabe, weil ich natürlich, also hinzufallen mit Hund in der Öffentlichkeit bedeutet halt irgendwie, gerade in einem Land, in dem es nicht üblich ist und allgemein anerkannt ist, dass ein Assistenzhund mehr ist als ein Blindenführhund, bedeutet ja, das genau, halt ja. Für mich, wenn ich das Bewusstsein verliere oder nicht ansprechbar bin oder nicht verständlich ansprechbar bin, bedeutet das, dass irgendwelche Fremden versuchen, mir zu helfen und die Situation aber eigentlich schlimmer machen, weil sie in unsere Teambeziehung eingreifen. Wir hatten einmal so einen Krampfanfall, wo wir getrennt wurden, weil der Hund durfte nicht mit im Rettungswagen fahren und ich konnte noch nicht sprechen und habe das gesprochene Wort noch gar nicht verstanden. Also ich war desorientiert und nicht, also war einfach, ich war nicht in der Lage, die Verantwortung zu tragen. Und das hat richtig so ein Dötsch bei uns gemacht, so einfach getrennt zu werden von dem Hund, ne? Und,
oh, das ist furchtbar. Ja, Stellen wir uns furchtbar vor.
Ja, und vor allen Dingen waren wir zu der Zeit, wir hatten ja den Assistenzhund, weil wir nicht in einem sozialen Umfeld gelebt haben, das uns unterstützt hat. Also das heißt, in der Zeit hat auch keiner gemerkt, dass wir im Krankenhaus sind und der Hund im Tierheim. Also ja, da war keiner, der mich abgeholt hätte oder den ich hätte anrufen können und sagen können, der Hund ist im Tierheim, ich bin im Krankenhaus, kann mich jemand abholen?
Das ist ja furchtbar.
Ja, also das
ist total furchtbar, ja.
Das war irgendwie so eine Situation, die im Nachhinein auch richtig lange noch Ängste ausgelöst hat und wo wir dann auch mit dem Trainer zusammen nochmal nachgearbeitet haben, um genau für solche Situationen eine Lösung zu finden. Und ich habe mich gerade in dem, was ihr erzählt habt, habe ich mich gerade gefragt, habe ich meine Struktur, dieses, okay, der Hund zeigt was an und ich weiß jetzt, was ich machen soll, habe ich das durch dieses gezielte Nacharbeiten gelernt oder habe ich das als Teil von meiner Vermeidungsstrategie, dass das nicht nochmal passiert, gelernt?
Okay, ja.
Das finde ich auch nochmal ganz interessant, selber darüber nachzudenken, weil es natürlich schade wäre, wenn ich aus Angst mich um mich kümmere und nicht das, weil das ganz normal ist oder weil man das halt tut. Weißt du, ich meine?
Ja, ich verstehe, ja. Wobei ja auch die Angst sozusagen etwas Wertvolles zu verlieren, das ist ja schon auch, oder von etwas Wertvollem, von einer wichtigen Ressource abgeschnitten zu sein, in dem Fall von eurer Hündin,
ja.
Das ist ja schon auch etwas sehr Selbstfürsorgliches, das ist ja was Wichtiges.
Ja, ja, ich hatte ehrlich gesagt eher so dieses, der Hund versteht das ja gar nicht. Also es tat mir eher für sie leid, weil sie jetzt irgendwie, sie ist halt auch nicht die mutigste Hündin, sie ist auch nicht sehr ruhig. Also ne, von souverän kann man auch nicht immer sprechen. Ich hatte halt so die ganze Zeit das Gefühl, oh nein, jetzt ist sie da im Tierheim und denkt vielleicht, sie ist dafür immer. Sie ist ja auch getrennt von mir. Ich gebe ihr ja auch Selbstbewusstsein und dann ist sie in einer Situation, wo ich ihr dieses Vertrauen nicht vermitteln kann und wo ich ihr auch nicht sagen kann, es wird alles gut, das ist nur für jetzt, nur für kurz.
Ja, das ist sehr schwierig.
Also sie hat sich so gefreut und war aber auch, also ist mir dann auch nicht mehr von der Seite gewichen an dem Tag, als ich sie wieder geholt habe. Also das war eher das und ich hatte halt, ja, natürlich kann man sich in so einer Situation immer dann auch über die Leute ärgern, das habe ich eben auch gemacht, so, die sind halt einfach gekommen und haben da eingegriffen und sie hatte schon die Kenndecke, da stand Assistenzhund drauf.
Aber müsste sie dann nicht mit in den Rettungswagen dürfen? War das, nee,
das ist hier nicht so. Ist das bei euch in Österreich so, dass der Hund dann mit dürfte?
Ja, selbstverständlich, als Assistenzhund.
Auch mit ins Krankenhaus?
Ja, natürlich, ja. Es gibt nur eine Ausnahme, wo er nicht hin darf und das ist ein Operationssaal oder eine Intensivstation. Aber überall dort, wo Menschen mit Straßenschuhen, Entschuldigung, unterwegs sind, überall dort darf auch ein Assistenzhund hin.
Ja,
hier natürlich nicht. Auch in den Rettungswagen, das ist ja kein steriler Raum.
Ja, nee.
Ja.
Nee, haben sie nicht gemacht. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht recherchiert. Ich tue das mal in die Shownotes. Ich weiß, dass Assistenzhunde inzwischen auch in den Supermarkt dürfen. Ja. Bei uns, das durften die bis vor ein paar Jahren auch nicht, aber auch diese Regelung ist nicht verbindlich für alle Supermarktbesitzer und alle Läden.
Ja, ich weiß, das ist in Deutschland wirklich sehr dürftig,
ja.
Muss man so zu sagen.
Ja, vor allen Dingen führt es dazu, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen man aufgrund seines Assistenzbedarfs benachteiligt wird und das,
absolut.
Obwohl sich Deutschland halt schon ratifiziert hat, also für die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Also, und auch und im Grundgesetz ja, steht, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Aber ja, genau. Was das angeht, es gibt immer diesen Gedanken, man könnte den Hund ja gegen einen Menschen ersetzen.
Mhm. Ja, aber könnte man für einen Rollstuhlfahrer auch sagen, der könnte auch in den Supermarkt getragen werden, ja. Von einem starken anderen Menschen. Also das ist doch absurd,
ja,
oder,
aber diese
Argumentationslogik.
Da gibt es dann halt eher so ein Verständnis für, ne? Da kann man sagen, ja, niemand kann jemanden eine halbe Stunde tragen. Wie soll das denn gehen?
Ja, stimmt, ja.
Aber also ich glaube, dass da so ein Verständnis für ist, aber ja, eben in der Hinsicht auch nicht. Und ich merke es halt jetzt, wo unsere Hündin alt ist, sie ist jetzt 14,5 und wir sind so in dem Stadium von, wir verabschieden uns so langsam voneinander, ne? Und es ist klar, ich werde erstmal keinen Assistenzhund haben. Also jetzt während Corona werde ich, selbst wenn sie jetzt noch fit gewesen wäre, hätte sie nicht gut mit mir arbeiten können. Und es ist, also das ist irgendwie klar. Aber ich merke auch, dass ich voll an die Grenzen stoße, Ersatz zu finden. Also viele Bereiche, ja. wo sie mir geholfen hat mit verschiedenen Signalen und mit ihrem Verhalten, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja. Was zum Beispiel überhaupt nicht ersetzbar ist durch eine andere Person, ist die Begleitung beim Zugfahren oder beim Bewegen halt im öffentlichen Nahverkehr.
Ja.
Da ist es halt ihr Gewicht auf meinem Schoß, das mich verortet und das Wissen, das sie mitbekommt, wenn ich einen Anfall bekomme. Das mich einfach sehr selbstsicher macht, ne? Und das kann kein Mensch ersetzen.
Ja, das ist richtig, ja.
Gibt es bei euch im Team auch Aufgaben, von denen ihr sagt, nee, also das, was der Hund da macht, das ist von einem Menschen gar nicht zu machen?
Ja, für uns schon. Also eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, seine ganze Präsenz, wirklich, also wir müssen es so global beantworten. Es ist alles, es ist das ganze Leben mit Hund, das uns einfach so viel besser tut als das Leben mit einem Menschen zum Beispiel. Es ist es ist das Kuscheln miteinander, da würden wir auch sagen, das könnte nicht ersetzt werden. Es ist die Art und Weise, die Ausflüge, die man miteinander macht, das ist ehrlich gesagt, das ist für uns alles. Wo wir sagen würden, das kann kein Mensch ersetzen. Also wir könnten auch gar nicht diese, ich glaube, wir sind gar nicht so sehr in der Lage, einem anderen Menschen gegenüber das aufzubringen, auch an Gefühl oder an Hingabe irgendwie, an Zuneigung. Das würde uns mit einem anderen Menschen schon viel schwerer fallen.
Das ging
auch diese
auch
Nähe,
so.
Ich meine, ja, alles eigentlich. Unser Hund schläft auch bei uns im Bett. Wir haben das immer wir haben das so offen gelassen, ob er das möchte oder nicht, aber er kam immer zu uns ins Bett und der schläft jede Nacht bei uns und wir genießen das einfach total. Und mit einem Menschen zum Beispiel würden wir es kaum aushalten, vermutlich. Ja, also irgendwie alles.
Ich habe erst durch den Hund gemerkt, dass es das ist, was uns fehlt mit anderen Menschen. Also
okay.
Bei uns war es ganz stark dieses Gefühl von, wir bauen Verbindung auf und es fühlt sich authentisch an. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich groß verstellen, um zu verstehen, was mit meinem Hund passiert. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich nicht verstellen, um zu vermitteln, was ich vermitteln möchte. Also, ne? Das ist natürlich nicht, ich möchte keine komplexen Inhalte vermitteln. Aber sowas wie, jetzt ist es gemütlich oder jetzt sind wir entspannt oder jetzt sind wir neugierig und erkunden irgendwas. Ich habe immer das Gefühl, dass ich das Menschen nicht so gut vermitteln kann. Oder dass mir irgendwie der Zugang dazu, das zu vermitteln, dass das irgendwie viel, viel schwieriger ist, weil ich mir viel mehr überlegen muss und viel mehr mitbedenken muss und irgendwie auch viel weiter von mir weg sein muss, als mit dem Hund. Und das ist mir erst aufgefallen, als wir sie schon hatten. Und ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, es ist alles so frustrierend mit den Leuten gerade. Es ist gerade schwer, mit meiner Therapeutin zu reden. Es ist gerade schwer, mit Freunden zu reden und mich irgendwie verständlich zu machen. Und dann bin ich aber mit dem Hund zusammen und das ist irgendwie ganz einfach. Und ich habe auch das Gefühl, dass das andersrum so ist. Dass der Hund halt, ja, dass der Hund auch für mich, also mit mir kommuniziert in einer gewissen Form.
Ja, das ist ja auch so.
Ja.
Eben diese ganze Klarheit in der Begegnung, das finden wir so heilsam an einem Leben mit Hund.
Ja.
Diese, da gibt es keine Verunsicherungen, da gibt es keine, da gibt es nicht am einen Tag mag er dich und am nächsten Tag nicht mehr. Das ist irgendwie so wunderschön klar und beständig.
Ja. Wobei wir jetzt auch festgestellt haben, sie ist ja jetzt alt und sie hatte, das ist jetzt schon 3 Wochen her, ich wollte gerade sagen, das war gestern. Sie hatte vor 3 Wochen einen Hexenschuss. Und sie hat schon länger mit Schmerzen zu tun, so im unteren Rücken. Und das haben wir nicht gemerkt. Also sie ist trotzdem, sie hatte ihre 5 Minuten und ist so rumgelaufen. Aber sie hat, und das haben wir jetzt halt auch, jetzt hatte sie noch mal so eine Sitzung speziell zur Schmerzbehandlung. Und es stellte sich raus, dass sie so an 3 Punkten am Körper Schmerzen hat, dass sie da sehr empfindlich ist. Und in ihrem Verhalten merkt man das aber nicht. Und auch nicht in der Art, wie sie mit uns ist. Das ist halt dann bei dem Hexenschuss ganz akut aufgefallen, weil das halt eine akute Sache war, ne? Und weil sie halt dann sehr eingeschränkt war in ihrer Bewegung. Das war dann sehr offensichtlich.
Ja.
Aber da ist mir halt auch nochmal aufgefallen, dass bestimmte Ebenen dann eben doch verschlossen bleiben, obwohl es im Allgemeinen so klar ist, ne? Und obwohl man so, also der Hund kann ja nur über seinen Körper kommunizieren, der kommuniziert ja nicht über Wörter. Und das macht es ja so klar. Aber Hunde haben ja schon auch ihre Systeme zu verbergen.
Ich wollte gerade sagen, Hunde sind ja eigentlich Schmerzverberger, sehr, sehr stark.
Ja, aber ich kann nicht verhehlen, dass ich so eine Mischung hatte aus, ach Mann, es tut mir so leid, dass ich nicht gemerkt habe, dass du Schmerzen hattest. Gleichzeitig aber auch, oh Mann, du sag doch einfach. Ne? Also so ein bisschen vielleicht persönliche Enttäuschung darüber, dass sie, also so nach dem Motto, du hast mir nicht genug vertraut oder unsere Verbindung ist nicht stark genug, dass du das überwinden kannst. So, ne? Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber die Gefühle waren ja trotzdem da. Und ich musste sie ein bisschen prozessieren, um das so richtig einzupacken. Da muss man ja auch drauf aufpassen, ne? Dass man einen Hund, gerade wenn es der Assistenzhund ist oder wenn man so das Gefühl hat, okay, ohne den Hund kann ich so viele Sachen nicht machen, da entsteht ja so eine gewisse Abhängigkeit. Und aus Abhängigkeit entsteht dann auch ganz schnell so ein Einfalltor für Vermenschlichung.
Ja, das stimmt, ja. Man muss auch echt aufpassen. Also das fällt uns auch immer wieder auf. Wir sind sehr viel unterwegs. Also wir sind einfach wir haben selten Tage, an denen wir nur zu Hause sind und nur herumliegen und irgendwie gar nichts tun. Und wir merken aber, unser Hund braucht das eigentlich sehr regelmäßig.
Diese Rumliegezeiten.
Ja, genau. Und wirklich einfach, wenn wir uns denken, okay, wir waren heute noch gar nicht ordentlich draußen, außer zum Pinkeln, wir müssen eine Stunde in den Wald, dann merken wir oft schon bei der Eingangstüre, eigentlich hat der überhaupt keine Lust aufs Rausgehen. Der mag nicht. Und für uns ist das echt auch ein Lernfeld, so bei uns zu schauen, wo können wir vielleicht auch ein bisschen Tempo rausnehmen oder auch mal vielleicht ohne ihn zu gehen. Er muss ja nicht überall dabei sein.
Ja.
Wir können ja auch in den Wald gehen ohne ihn zum Beispiel.
Ja.
Also wo wir einfach schon merken, auch durch die Assistenzhundetätigkeit, er ist natürlich, er ist auch ständig irgendwie im Einsatz.
Ja.
Natürlich schauen wir darauf, dass es eine klare Abgrenzung gibt zwischen Freizeitmodus und Arbeitsmodus, aber trotzdem bei einem Signalhund, der ist, was das betrifft, was die Anzeige betrifft, ist er immer im Einsatz. Mhm. Und das ist natürlich auch Anstrengung für unsere Hunde quasi.
Ja.
Und deswegen, das merken wir auch erst jetzt immer mehr, dass der gar nicht so viel braucht oft, wie wir denken, dass er braucht oder wie wir brauchen vielleicht auch.
Ja.
Ja.
Ich habe das während der Berufsausbildung gemerkt. Da war Nagnag ja auch schon, ich muss gerade überlegen, ich glaube, sie war 8 oder 9, als wir angefangen haben. Und war ja dann ein sehr erwachsener Hund, als wir angefangen haben, und war eine Seniorin, als wir aufgehört haben mit der Ausbildung. Mhm. Und uns ist da aufgefallen, also die Ausbildung war für uns auch unfassbar anstrengend und auch sehr belastend in der Präsenzzeit. Und das hat es aber leichter gemacht, auch, naja, gewissermaßen für uns einzustehen, dass wir mehr Erholung brauchen, weil es auch für den Hund sehr anstrengend ist.
Mhm.
Also, ne, wir sind reizoffen, der Hund ist reizoffen, die Schule hatte 1500 Schüler in überwiegend großen Räumen, es gab eine große Eingangshalle, ne, die Leute waren alle den Umgang nicht gewöhnt im ersten Jahr, wir wurden ständig angesprochen, Leute haben sie angeschnalzt und so, also wir hatten das ganze erste Jahr einen absoluten Abgrenzungskampf die ganze Zeit und ich war jede Stunde da, also ich habe Vollzeit diese Ausbildung gemacht in Präsenz und habe dann aber gemerkt, okay, sie ist total im Arsch danach, ich bin total im Arsch. Ich habe überhaupt keine Lebensqualität mehr außer diese Schule und der Hund auch nicht. Weil wir ja dann, war die einzige Freizeit irgendwie die Zeit danach. Dann konnten wir noch rausgehen zum Spaziergang. Aber auch das ist ja anstrengend, gerade für einen Hund, der älter ist, einmal durch den Teutoburger Wald zu latschen.
Ja, klar. Und vor allem, wenn der den ganzen Tag so präsent ist und mit dabei ist, das reicht ja auch schon an Anstrengung eigentlich.
Ja. Und das, also, ne, man darf dann halt auch nicht vergessen, dass Hunde eigentlich ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 12 Stunden am Tag schlafen oder so.
Ja, also, mehr sogar. Also, die haben ein Ruhebedürfnis von 18 bis 20 Stunden pro Tag.
Ja.
Also, dann natürlich die Nacht ist dazu gerechnet.
Ja, ja.
Der Nachtschlaf, aber das ist verdammt viel.
Das ist, ja. Und wir hatten das da, ich hatte dann halt immer schon so Unsicherheitsgefühle, weil ich sie dann immer auf meinem Schoß hatte, damit ich weiter verortet bleibe. Durch ihr Gewicht, aber sie hat dann halt den Kopf auf den Tisch gehabt und gepennt, so, wo ich so doppelt so dachte, okay, einerseits assistiert sie mir gerade durch ihre Präsenz und sie hält mich gerade strukturiert, andererseits beeinflusst das ja auch das Bild nach außen, also ne, einen schlafenden Hund kann halt jeder mitbringen, was ist denn da die Assistenz sozusagen, ne?
Ah, okay, ich verstehe, ja.
Ich hatte dann, also das kommt halt irgendwie auch noch dazu, dadurch, dass es eben hier nicht so etabliert ist, einen Assistenzhund zu haben, ist man halt auch irgendwie immer Vorbild und irgendwie immer so wie eine Reklametafel oder so. Oder so, ne, das ist halt das, was andere sich dann zum Vorbild nehmen oder als Beispiel im Kopf haben. Und dann ist man halt nie nur Hanna und ihr Hund, sondern hier special, was ist das denn? Was ist denn da so das Besondere? So, warum darf die das? So.
Ja, ich verstehe. Mhm.
Also.
Aber dass es überhaupt einen großen Unterschied gibt zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Behinderungen, also ist ja auch das nochmal ein Thema.
Ja.
Also selbst hier in Österreich, wo das sehr anerkannt ist und es gibt dieses Assistenzhundegesetz und der Hund ist auch eingetragen im Behindertenpass und so weiter. Aber trotzdem, es gibt viele Leute, da merken wir auch, wir werden irgendwie komisch angeschaut, weil wir haben keine sichtbare Behinderung. Und es taucht immer die Frage auf und immer diese Legitimationsfrage, wieso braucht die denn überhaupt? Ja, oder
was haben sie denn?
Ja, genau, diese Frage wird uns sehr oft gestellt, ja.
Ja.
Was haben sie eigentlich, ja?
Ja. Ja, und die Frage wäre ja auch bei jemandem, wo das sichtbar ist oder wo man auf jeden Fall sichtbar ein Hilfsmittel braucht, da wäre die Frage ja auch nicht angemessen. Also sie ist, aber sie fühlt sich, sie rutscht natürlich leichter raus, wenn man das Gefühl hat, ich sehe keine Behinderung.
Ja, genau.
Ist ja auch irgendwie immer so der Gedanke, erst heute habe ich ein Video gesehen, wo es um sogenannte unsichtbare Behinderung ging. Und ich hatte mich dann gefragt, wenn man seine Behinderung kompensiert bekommt oder eben seine PGBS durch den Assistenzhund oder durch irgendein Hilfsmittel, besteht die Behinderung dann eigentlich noch? Also eigentlich müsste man ja genau in dem Moment so verdeutlichen, dass, also zumindest für uns war es so, bevor wir Nagnag hatten, überhaupt nicht gut Straßenbahn fahren. Das ging gar nicht, geschweige denn Zug fahren oder so. Und dann war der Hund da, dann mussten wir es, um zur Hundeschule zu kommen und zum Trainer. Und dann hat das irgendwie alles funktioniert und dann ging es und dann hatte ich eben diese Teilhabe und diese Mobilität und so. Also zumindest meine Mobilitätsbehinderung war dann kompensiert und eigentlich nicht mehr da. Also das ist ja, also.
Ja, aber durch euer Hilfsmittel.
Ja, genau. Aber das ist ja, das macht ja den Diskussionsraum auf, ne? Was ist dann die Behinderung? Bin ich immer noch ein behinderter Mensch, wenn die Behinderung eigentlich nicht mehr da ist, beziehungsweise wenn sie kompensiert ist? Da wird einem dann ja klar, woran man auch festmacht, was Behinderung ist. Wenn Behinderung nur ist, dass jemand was nicht kann, weil ihm was fehlt, dann müsste sie ja weg sein, wenn die Person was hat, was dann hilft.
Ja, stimmt.
Aber so funktioniert das ja nicht. Schon gar nicht bei Behinderungen, die dadurch entstehen, dass man nicht neuronormalisiert funktioniert, also eine Dys hat oder Autist ist oder eine Dyskalkulie hat oder was weiß ich. Oder dadurch, dass man bestimmte Situationen einfach nicht gut ertragen kann und die dann in der Teilhabe einschränken.
Ja. Mhm.
Das, ja. Wie sind wir da jetzt hingekommen?
Über das, ja, wie sind wir da hingekommen?
Ja, wir können ja auch einfach weitermachen und vielleicht auch langsam zum Ende kommen.
Ja.
Weil ich gerne wissen würde, ihr hattet dann die Prüfung bestanden und wie ging das dann weiter? War der Hund dann quasi fertig ausgebildet und ihr könnt jetzt selber gucken, wie es weitermacht? Oder war die Prüfung, von der du gesprochen hast vorhin, dieses mit 18 Monaten erstmal nur die Eignungsprüfung?
Nein, das war dann schon. Also das war dann schon diese staatlich anerkannte, also diese Prüfung eben, die dann staatlich, wo der Hund dann staatlich anerkannt ist als Assistenzhund. Und dann bekam man dieses Zertifikat und er wurde eingetragen in den Pass. Er erhielt seine offizielle Kenndecke und auch seine Zutrittsrechte. Also die Assistenzhunde bei uns in Österreich, die sind laut Gesetz, haben die eben spezielle Zutrittsrechte, zum Beispiel in Krankenhäuser und so weiter. Und sie sind auch von der Leinenpflicht und von der Maulkorbpflicht befreit. Mhm. Also mit einem Assistenzhund darf man theoretisch, wenn es funktioniert, bei uns funktioniert, auch in den Supermarkt gehen, an der Fleischtheke stehen ohne Leine.
Ja,
genau.
Ja, das können toll. Nur die Hunde, die es können.
Genau. Und genau, die Ausbildung ist dann faktisch zu Ende. Aber je nach Anspruch, den man an sich und den Hund hat, gibt es ja immer auch was zu trainieren und zu optimieren. Mhm. Und es gibt auch immer wieder bei uns Phasen und Themen, bei denen wir uns denken, da bräuchten wir jetzt nochmal Unterstützung oder da hat sich vielleicht ein kleiner Fehler eingeschlichen. Da möchten wir gern nochmal draufschauen. Und es gibt auch von der Stelle, die Prüfungen abnimmt, gibt es auch eine Fortbildungspflicht. Es sind zwar nicht viele Stunden, die man da machen muss, aber man muss in einem gewissen Zeitraum, nachdem der Hund geprüft wurde, regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen besuchen zu Hundethemen.
Okay. Also sowas wie, man muss Hunde füttern. Also ist das so das Level ja, oder das sollte ist es so?
Nein, das kann ganz unterschiedlich sein, aber keine Ahnung, zum Beispiel Körpersprache von Hunden oder dass man Trainingsstunden privat bucht, die man sich dann anrechnen lassen kann für den eigenen Hund. Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Es gibt auch von dieser Stelle, die das prüft, immer wieder Angebote.
Okay.
Genau. Aber ansonsten bleibt ein Assistenzhund ein Leben lang Assistenzhund. Der wird auch nicht nochmal geprüft.
Okay.
Solange da kein Beißvorfall oder sonst was ist, bleibt das der Assistenzhund, ja.
Okay. Und ich möchte jetzt nicht von euch wissen, was das gekostet hat, aber ich würde gerne wissen, war die Finanzierung für euch ein Thema? War das schwierig? Oder also waren das Kosten, wo ihr wirklich jetzt so knuspern musstet oder war das vereinbar?
Nein, das sind schon ziemlich, ziemlich hohe Kosten. Okay. Also dadurch, dass wir ja die Ausbildung quasi von Welpe an absolviert haben gemeinsam, es haben sich die Kosten ja auf diesen Zeitraum aufgeteilt, so monatlich zum Beispiel. Mhm. Aber die Endsumme ist natürlich, die wäre nicht finanzierbar gewesen für uns, ohne einen Kredit aufzunehmen. Also wenn wir einen fertig ausgebildeten Assistenzhund gekauft hätten, dann ist man da im fünfstelligen Bereich.
Mhm. Okay.
Und dadurch, dass wir aber noch berufstätig sind, haben wir auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen vom Sozialministerium und vom Land. Genau.
Ach, weil ihr das berufstätig seid, habt ihr die Unterstützung bekommen? Und wenn ihr nicht berufstätig wärt, dann nicht?
Doch, man bekommt schon auch Unterstützung, aber weitaus geringer. Also der Assistenzhund als Hilfsmittel soll ja auch zur Aufrechterhaltung der Erwerbsfähigkeit beitragen. Mhm. Und genau, deswegen bekommt man da vom Sozialministerium relativ viel, wenn man berufstätig ist. Ansonsten bekommt man vom Sozialministerium gar nichts, wenn man zum Beispiel in Rente ist.
Oh Gott, ja.
Ja,
ich sehe, auch da wird eine Diskussion nötig irgendwann mal.
Natürlich, ja klar, weil Hilfsmittel ist Hilfsmittel.
Ja.
Also da dürfte man keinen Unterschied machen, aber genau. Also es war dann, wir bekamen dann eigentlich die ganzen Ausbildungskosten rückerstattet sozusagen. Und dadurch, dass es über diesen ganzen Zeitraum ging, war es schaffbar. Aber es ist wirklich alles, was wir hatten, so quasi in die Ausbildung geflossen. Das schon. Wir haben uns selber in der Zeit überhaupt nichts geleistet.
Okay.
Gar nichts.
Ja.
Ja.
Naja, den Hund, ne? Also.
Ja, genau. Und das war halt unsere Priorität, ja.
Oh Mann. Ja, das tut mir leid, dass das auch in Österreich, ich denke halt so aus der Perspektive hier, ne? Ihr seid da schon einen Schritt weiter als wir. Aber ja, wenn das dann nur die in Anführungsstrichen produktiven Behinderten bezahlt bekommen, dann oder unterstützt bekommen, das ist natürlich total. Es geht natürlich nicht. Das ist eine massive Benachteiligung.
Ja, klar. Also ich will jetzt damit nicht sagen, die nicht produktiven Behinderten sozusagen bekommen nichts, sondern halt deutlich weniger. Also das Sozialministerium als Förderstelle, die ist damit sozusagen, wenn jemand nicht mehr erwerbstätig ist, dann fällt das weg, ja.
Mhm. Ja.
Und die meisten Menschen müssen das halt dann über Spenden finanzieren, aber das ist ja auch eher eine demütigende Position, finde ich.
Ja.
Ja.
Ja, es ist vor allem solche Spendensachen, also gehen ja immer mal wieder rum. Und ich denke dann immer, wie pervers ist das eigentlich oder wie bizarr, müsste man ja eigentlich sagen, ist es, sich mit einem Spendenaufruf an genau die Gesellschaft zu wenden, die dafür sorgt, dass man einen Assistenzhund braucht.
Das ist bizarr, ja.
Also viele Barrieren, die meine Hündin zum Beispiel kompensiert, wären kompensierbar, wenn es ganz andere Umfelder gäbe. Also,
ja.
Ne, oder wenn es mehr Vielfalt darin gäbe, wie mein Lebensumfeld gestaltet ist. Also zu dem Zeitpunkt, als wir die Hündin hatten, gab es eben nur genau den einen Supermarkt, den ich fußläufig erreichen konnte. Und da lief halt immer laute Musik. Und da hat es immer drin gestunken. Und das war immer einfach sehr überreizend. Und es gibt ja jetzt Supermärkte im Ausland, die Stunden eingerichtet haben, wo keine Musik läuft und wo es insgesamt ruhiger ist. Und sowas, das ist undenkbar, also so eine Gestaltung zu machen.
Ja.
Mhm. Ja. Okay, Anna, ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen.
Ja.
Oder haben wir einen Aspekt, den ihr in der Folge gerne besprochen wolltet, haben wir einen vergessen? Oder
nein,
möchtet
eigentlich
ihr noch
nicht.
Was nachtragen, was euch ganz wichtig ist?
Ja, eigentlich nur, dass wir das sehr, sehr empfehlen können, ein Leben mit Assistenzhund. Eigentlich nur das.
Okay, wie schön.
Ja.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.